Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, zu diesem anspruchsvollen Thema einige Gedanken Ihnen sagen zu dürfen. Es sind natürlich Gedanken, die immer dann einer persönlichen Auswahl und auch Begrenztheit unterliegen. Aber die Aktualität, davon bin ich überzeugt, ist für unseren christlichen Glauben, für unsere Kirche und Gemeinde und für unser Land und Europa von entscheidender Bedeutung, diese Aktualität zu erkennen. Der Berliner Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz, eigentlich kein Theologe, legte im Frühjahr dieses Jahres ein Buch vor im Finck Verlag, das man allenfalls dem Rohrmoser Nachlass noch an die Seite stellen kann, mit dem Titel »Zurück zu Luther, zurück zur Reformation«. Auch in der Überzeugung, dass in der Reformation der Kern des christlichen Glaubens, die Reformatio, wieder freigelegt ist. Eine Kirche und Gemeinde, die nicht dieser Reformation folgt, also der Form, die zurückgeht auf das Wort, auf die Offenbarung. Eine solche Kirche und Gemeinde unterliegt der Deformation, wie der Erlanger Theologe Reinhard Slenska jüngst geschrieben hat. Das kann nichts anderes bedeuten, zurück zu Luther und zur Reformation, als zu den Grundfesten und Wurzeln unseres christlichen Glaubens und Bekenntnisses in einer Zeit, die dessen bitter bedarf. Und es wird eine These meines Vortrags sein, die dessen genauso bedarf, wie es die Welt im 16. Jahrhundert in ihren Unruhen, in ihren Verwirrungen tat. Aktualität bedeutet deshalb nicht Aktualisierung. Nicht eine Angleichung an unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle und Empfindungen, unser vermeintliches, wie wir es so weit gebracht haben, davon war am Kirchentag genug zu hören. Sondern Aktualität bedeutet, dass wir in den Spiegel der Reformation blicken und uns in diesem Spiegel und aus dieser Neuentdeckung des Wortes Gottes vor 500 Jahren auch selber in Frage stellen lassen und uns neu unter das Wort und Gericht und die Gnade bringen lassen. Schon die Haltung Luthers beim Wormser Reichstag möchte ich am Anfang in Erinnerung rufen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, so sind diese Worte in die Annalen eingegangen. Luther hat vorausgeschickt, er würde widerrufen, wenn er durch Vernunftgründe oder durch die Schrift widerlegt würde. Und er beruft sich auf sein Gewissen, aber sein Gewissen nicht als eine subjektivistische Instanz, da kann das Gewissen dieses und jenes sagen oder auch nicht sagen, sondern auf das Gewissen, das von der Heiligen Schrift umschlossen ist, in ihr geborgen ist. Man kann sagen, dass dies das Bekenntnis eines wirklichen, aus der Tiefe kommenden christlichen Glaubens ist, verpflichtet der teuren Gnade in Jesus Christus. Wenn der Glaube stirbt, wenn der Glaube ermattet, der christliche Glaube, dann ist das Licht der Welt, das uns anvertraut ist, nicht mehr leuchtend. Das Salz wird niemand salzen. Und erst stirbt der Glaube, dann stirbt auch ein Land und eine Kultur und eine Zivilisation. Die Zeit der Reformation war eine ungeheuer bewegte Zeit. Auch eine Zeit der Erwartung des Antichrist, des Gerichtes. Und zugleich ist diese Zeit kulturprägend geworden für die Mitte Europas, für Deutschland bis heute, in den Schulen, in der Sprache, in der Literatur. Und wir drohen derzeit, uns von diesem Erbe und von diesem Schatz zu entfernen. Ich möchte diese Aktualität zunächst ganz schlicht in einigen Thesen nachzeichnen, an einigen zentralen Punkten. Sie könnten manche anderen Punkte ergänzen. Es sind keine 95 Thesen, das wollte ich an diesem milden Sommerabend Ihnen nicht zumuten. Es sind 12 Thesen, die genügen, und es sind dann 2 Schlussbemerkungen. Erstens, das Ringen mit Gott. Hochaktuell, aktuell im Sinne des Glaubenslebens des Einzelnen und der Gemeinde, ist die Frage nach Heil und Verdammnis, die Kernfrage christlichen Menschseins. Es ist nicht die Frage nach Fortschritt oder Geschichte, sondern es ist die Frage nach Heil oder Verdammnis. Die irdischen und auch die ethischen Fragen folgen für die Reformatoren aus dieser Grundfrage. Das coram hominem vor dem Menschen Rechenschaft abzulegen, folgt aus der Rechenschaft vor Gott. In Verantwortung vor Gott und den Menschen wird die Barmer theologische Erklärung formulieren, aber die Verantwortung vor Gott geht voraus. Und das heißt letztlich, dass vor Gottes Gericht gesetzt sein. Das Letzte liegt in der Frage von Gericht und Gnade. Luther hat in seinem Ringen um die Gnade Gottes, gerade auch im Römerbriefkommentar, so eindrücklich gezeigt, wie seit Paulus niemand, dass keine Heiligung durch Werk und Gesetz möglich ist. Auch in dem besten Leben verfehlen wir die Heiligung und verfehlen wir das Gerechtwerden können aus eigener Kraft. Alle Juden und Griechen, so lehrt der Römerbrief, insbesondere 9 bis 11, Menschen jedweder Herkunft, aus denen die christliche Kirche und Gemeinde errichtet ist, Menschen jedweder Herkunft stehen unter der Sünde und sind dadurch gleich, dass sie vor Gottes Gericht stehen und aus Gottes Gnade leben. Und Luther hat in seinem Ringen um das Gesetz, um Orthodoxie und Orthopraxie, rechtes Glauben und rechtes Handeln, zugleich gezeigt, dass wir gerecht werden können, weil wir gerecht gemacht sind. Nicht nur gesprochen sind, sondern gerecht gemacht sind. Das ist das Politeuma im Himmelreich. Ein wirkliches Bürgerrecht, das nicht auszureißen ist. Das ist auch der Kern der Rechtfertigungslehre, die für Luther die Lehre war, mit der die Kirche steht und fällt, der Articulus Stantis et Cadentis Ecclesia. In Christus ist es geschehen und wenn ich Christum recht glaube, dann bin ich vor Gott gerecht. Was für eine unglaubliche Realzusage, nicht nur Hoffnungs- und Verheißungszusage, sondern Realzusage in der Gegenwart. Ich habe schon angedeutet, dass in Fragen des Glaubens von hierher rechts und links, Fortschritt und Rückschritt nicht die Kriterien sind, sondern die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ein allzu triumphalistisches, wir sind ja schon errettet, dass das Ringen nicht kennt, dass das Gesetz nicht kennt, kann nur in die Irre führen. Wir müssen in gewisser Weise auch diesen Glaubensskrupel und die Buße neu lernen. Wir müssen, meine ich, auch neu lernen, was das jüdische Gesetz gebietet, um zu begreifen, dass es in Christus erfüllt ist. Deswegen haben, in Parenthese, jüdische Denker in den letzten 20, 30 Jahren sich vermehrt dem Römerbrief zugewandt, vor allem Jakob Taubes, der das sehr schön gezeigt hat. Ein völliges Ende hatte dieses Ringen bei Luther nie. Er wusste immer, auch in der Gnade, sich in der Spannung von Gerechtfertigtem und Sünder. Wir sind, die berühmte Formel der Reformation, hochaktuell, simul justus et peccator, in einer Person. Und die eine Person kann diese Spannung ertragen. Gott erweist sich als Deus revelatus und Deus absconditus. Da haben wir wieder diese Spannung. Der offenbarte Gott in Christus, dessen Gesicht wir sehen, dessen Male wir berühren können und zugleich der abwesende Gott, der unser Gewissen quält. Wir sind schon in seinem Reich und es steht noch aus. Solange das irdische Leben währt, solange diese Welt währt, zeigt sich Gott in dieser Spannung. Und wer das verleugnet, der kann auch nicht das Halleluja singen und er kann nicht die Gnade und Kraft der Rechtfertigung recht ergreifen. Hochaktuell also, auch wenn nicht hinreichend geübt heute im Glaubensleben und im Kirchenleben, ist das Ringen mit Gott, dass sich diese Gnade geben lässt und die Pforten des Paradieses öffnen lässt, weil es sich nicht so leicht macht. Weil es sich nicht so leicht macht. Zweitens, weiter aktuell die Frage der Gerechtigkeit. Es ist nicht aktuell, weil die Frage der Gerechtigkeit heute auch wieder Wahlkampfthema wird. Sehr fraglich, ob sie Stimmen bringt. Denn die Gerechtigkeit kommt, wie uns die Reformatoren lehren, nicht von uns und nicht aus uns. Ein Mensch kann letztlich nicht einmal einem anderen Menschen, wie er es der Welt gerecht werden. Und Günter Rohrmoser, an den ich natürlich in diesen Tagen auch denke und der sich sehr gefreut hätte über diesen Anlass hier. Er hat immer gesagt, die Frage der Gerechtigkeit gehört nicht in die Sozialausschüsse und in die Gewerkschaftsgremien, sondern sie gehört in das Reich Gottes, vor den Richterstuhl Gottes. Aus menschlichem Vernünfteln ist die Gerechtigkeit Gottes nicht zu fassen. Luther hat um diese Gerechtigkeit auch gerungen, an ihr gelitten bis ins Innerste. Und er hat gesehen, dass Gottes Gerechtigkeit nur Gnade sein kann. Hören wir hinein, auch in Zeiten, in denen wir nicht zuletzt in den immer komplizierteren Läufen unserer Welt erkennen, dass es so schwierig ist, weltliche Gerechtigkeit zu wahren, was die Reformatoren hier sagen. Deshalb muss man, schreibt Luther, zuerst die eigene innere Gerechtigkeit herausreißen, um sich die Gerechtigkeit Gottes geben zu lassen. Also ich muss von dieser Illusion Abschied nehmen, ich bin aus mir selbst gerecht. Das heißt dann ja auch mit dem schönen Wortspiel selbstgerecht, nicht wahr? Das muss ich ausreißen aus mir, um mir diese Gerechtigkeit von Christus geben zu lassen. Ich konnte den Gerechten, die Sünde strafenden Gott nicht lieben, so blickte Luther auf seine Zeit in der Mönchszelle zu Erfurt zurück. Ich konnte ihn nicht lieben, im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch noch so untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder. Und dann die Wendung, als ihm diese Gerechtigkeit aufgeht, dieses Bürgerrecht, mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dieses Wort als das mir Allerliebste hoch, so ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses geworden. Das mag stilisiert sein oder nicht, das ist die Glaubenserfahrung der Gerechtigkeit, um die es geht. Und das heißt auch, was auch die Griechen schon ahnten, die Gerechtigkeit ist politische, aber zuerst göttliche, metaphysische Gerechtigkeit. Gibt es einen Ausgleich in dieser Welt? Und meine Damen und Herren, man sagt nun immer wieder, die Rechtfertigungslehre verstehe man heute nicht mehr. Das Böse, die Sünde verstehe man nicht mehr. Man verdrängt das ja auch aus Verkündigung und Theologie. Wenn wir aber in diese Welt schauen, in der so viel Schuld und Böses wieder gehäuft werden, auch sichtbar gehäuft werden, wie lange nicht, in der es uns so schwer fällt, unseren großen Worten Handlungen folgen zu lassen, ohne noch schlimmeres Unheil zu erzeugen, was wäre da aktueller als die Gerechtigkeit Gottes, aber eben nur die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und nicht vor Menschen. Drittens, die Mündigkeit des Christenmenschen durch Gottes Wort. Die Reformation hat die christliche Gemeinde mündig gemacht. Das heißt, sie hat ihr Sprache gegeben und das dadurch, dass sie ihr Gottes Wort gegeben hat. In ihrer Sprache und für die Theologen so, dass sie dieses Wort studieren sollten und mussten, ad fontes, zu den Quellen, wie sie es heute auch in der Bibelarbeit wieder eindrücklich erlebt haben. Ad fontes, sagt Melanchthon in seiner Wittenberger Antrittsrede, heißt zugleich zur Vernunft kommen. Nur wer zu den Quellen geht, ist auch mündig. Wer nur plappert, was er meint zu wissen, ist ja nicht mündig. Luther war der ganz große Sprachschöpfer und auch der große Lehrmeister der Deutschen. Natürlich mit der Hilfe von Melanchthon, dem Präzeptor Germaniae, aber ohne Luther wäre das nicht zusammengefasst gewesen. Durch seine Verdeutschung der Heiligen Schrift und durch die flankierenden, wunderbaren Predigten, Kirchenlieder, den Ausdruck des Glaubens, hat diese Sprache einen völlig neuen Horizont gewonnen. Und ein wenig könnte man manchmal, wenn man kulturkritisch gestimmt sei, fürchten, dass im Zeitalter von Facebook und Twitter und einer immer primitiveren Sprache uns gerade diese Mündigkeit jetzt verloren geht. Und man muss gar nicht kulturkritisch gestimmt sein, um zu sehen, dass eine Theologie, die sich in dem historisch-kritischen die Bibel in den Griff bekommen und von sich halten, gefällt und erschöpft, dass in einem solchen Umgang mit der Heiligen Schrift die Gemeinde wieder ihre Mündigkeit verliert. Ihr wird das Wort entzogen, man sagt, das ist ja etwas für die Fachdiskussionen der Theologen, und ihr wird damit auch die Mündigkeit entzogen. Durch das Wort Gottes und seinen Gebrauch kann der Einzelne sein Leben vor Gott formen. Er kann auch noch beten aus den Psalmen, wenn ihm selber keine Sprache und kein freies Gebet mehr gegeben ist. Und so findet die Gemeinde ihre Mitte und ihr Zentrum aus dem Wort. Das Wort wurde auch zu einer großen Kulturmacht. Und ich meine, man muss es auch so sagen, Ohne dieses Mündigwerden und das Wort Gottes gäbe es keine große Literatur der Deutschen. Bei den Engländern ist es ähnlich mit der St. James Bibel, aber es ist ganz klar, es gäbe ohne die Lutherbibel auch einen Lessing nicht, einen Goethe nicht, auch keinen Gottfried Benn und keinen Hegel und keinen Schelling. Eine immer stärker die Überlieferung der Schrift zerbröselnde und erodierende Exegese bewirkt also wieder eine Unmündigkeit. Sie führt uns eigentlich zurück vor die Reformation, die die eigentliche, tiefere Aufklärung war. Sie ist deshalb in der Ausbildung der Theologen und in der Handhabung der Gemeinde rückgängig zu machen und zu korrigieren. Ich lehre an einer Hochschule, die an einer Theologenausbildung arbeitet und diese Theologenausbildung in ihr Zentrum rückt, die eben nicht die historische Kritik ins Zentrum stellt, sondern die Geltung des Wortes Gottes. Nicht, weil wir hinter den Wäldern von Basel leben, sondern weil es uns um die Mündigkeit der Gemeinde im reformatorischen Geist geht. Es ist ganz wichtig, diese Aktualität im Bewusstsein zu halten, auch weil wir das Zeugnis unseres Glaubens und unserer Hoffnung der Welt schulden. Der Welt schulden. Als Gemeinde auch nicht um uns selber nur kreisen dürfen, sondern hier bekennen müssen. Die Schrift selber kann in zweifacher Gestalt begegnen. Auch das hat die Reformation gelehrt, als Gesetz und als Evangelium. Und nur wenn wir sie uns auch als Gesetz sagen lassen, wenn wir darauf achten, wie sie uns in unserem Gewissen behaftet, wie sie uns mahnt, können wir die Freiheit des Evangeliums begreifen. Jedes Wort der Schrift kann beides sein, Gesetz und Evangelium. Eine ganz große Aktualität des Glaubenslebens, die dieser Mündigkeit Form gibt. Luther, er hat es ja vorhin auch angedeutet, führte einen Kampf gegen zwei Extreme. Die versteinerte, abergläubische, nicht auf Christus orientierte Kirche seiner Zeit. Die Papisten. Und man muss sagen, die katholische Kirche in ihren besten Strömungen hat diese Herausforderung im Laufe der Jahrhunderte aufgenommen. Es gibt heute glücklicherweise auch eine evangelische katholische Theologie, die aus dem Evangelium schöpft, bei Ratzinger, bei Guardini, bei anderen. Aber andererseits führte er diesen Kampf auch gegen die Schwärmer. Die Schwärmer, die sich vom Buchstaben und vom Wort lösen wollten, die Geist gerufen haben und die damit eigentlich meinten, auf Erden schon das Himmelreich zu errichten. Die gibt es natürlich auch in unseren heutigen kirchlichen und gemeindlichen Anstalten und Umgebungen, und wir müssen sagen, der Geist ist nur im Buchstaben und aus dem Buchstaben zu finden. Das Wort Gottes ist der Inhalt und nicht eure Privatoffenbarung. Die Mündigkeit aus dem Wort Gottes ist hochaktuell. In einer Zeit, auch im primären Sinne aktuell, in einer Zeit, in der andere heilige und als heilig sich benennende Schriften vermehrt uns begegnen. Und wir gefragt werden von den Islamgläubigen, die mitten in unserer Welt leben, was der Grund unserer Hoffnung ist. Ich habe mich in der Vorlesung dieses Sommersemesters viele Stunden wieder mit dem Islam beschäftigt. Es ist hoch aufregend, wie Islamgelehrte die Bibel oftmals genauer kennen als ihre christlichen Pendants. Und wie, um die Göttlichkeit des biblischen Wortes zu verneinen, die historisch-kritischen Autoren von den Islamgelehrten sehr genau studiert werden. Das sind sehr interessante Dinge. Der Autor Mangalwadi, indischer Christ, einer der wichtigen christlichen Denker unserer Zeit, hat ein Buch geschrieben, Die Wunde des Islam. Wer auf diese Wunde hinweist, auch als Herausforderung unseres Zeugnisses, was kann sie heilen? Das mündig machende Wort Gottes allein. Nicht die hermeneutischen Fehlversuche einer vermeintlich abrahamitischen Ökumene, die den Islam mit einschließen würden. Vierter Punkt der Aktualität. Von großer, höchster Aktualität ist etwas, was, liebe Brüder und Schwestern, die Reformatoren einfach meisterlich gemacht haben, wo man auch eigentlich den Heiligen Geist aus ihren Predigten und ihren Studierstuben vernimmt, nämlich den Kern des christlichen Glaubens in wenigen Worten, in wenigen Bekenntnissen zu sagen. Was ist das denn? Was ist denn das Gepäck bei allem Einzelnen und allen Theologenstreitigkeiten, Alarabies Theologorum, die es ja auch in der Folge der Reformation gab. Es ist eben das Solus, das vierfache Solus, auf das uns die Reformation wieder hingewiesen hat. Und es ist hochaktuell, dass wir heute sagen können, als christliche Gemeinde, was ist der Kern eures Glaubens, was ist der Kern eurer Hoffnung? Ohne es zu verwässern in eine allgemeine Transzendenz, sondern ganz konkret. Es ist Christus allein. Christus, der wahre Gott und wahre Mensch, der im Zentrum steht. Der wahre Gott und wahre Mensch, auf den glaubend und vertrauend ich leben und sterben kann. Luther sagt es ja auch immer wieder in seinen deutschen Predigten, Christum vertrauen. Nicht nur an Christus glauben, sondern Christus glauben. Persönlich, aber in der Weite des gekreuzigten, auferstandenen und Herrn der Welt, Herrn des Kosmos. Alle Einseitigkeit eines persönlichen Jesusglaubens, das oftmals nur nach dem Leib geht, nach dem Fleisch geht und nicht nach dem Geist, ist hier herausgenommen. An diesem Solus Christus kann man wachsen ein ganzes Glaubensleben lang. Und das strahlt dann weiter, Sie wissen es, auf das allein die Schrift ist im letzten Autorität. Keine Lehrautorität, kein Lehramt, auch nicht das Päpstliche. Denn es kann nach weisen Päpsten auch ein Unweiserer, nach klaren Päpsten ein Unklarer kommen. Ich sage nicht, dass das der Fall ist, aber das kann ja geschehen. Allein die Schrift, allein die Gnade, sola gratia und allein der Glaube. Der Glaube, der uns an Christus hält und den wir ihm schulden und der uns trägt. Dieses vierfache Solus noch einmal ist auf die eine klare Mitte der Geschichte bezogen. Jochen Klepper hat darauf so geantwortet, nun, da uns selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist, gehen wir dem Ziel entgegen. Wir sind also letztlich in Christus, auch in der Geschichte, in dem Weg in das Ziel. Epha Pax, ein für alle Mal, betont Paulus, ist sein Heilshandeln geschehen. Und man negiert nicht den Konsens der alten Kirche, den Magnus-Konsensus, den hat Luther sehr geschätzt, wenn man auf dieses Solus kommt. Ich habe also oft mit katholischen Brüdern und Freunden, auch mit meiner hochgeschätzten Kollegin Frau Gall-Falkowitz, in den letzten Wochen debattiert über das Solus, wo sie sagt, ja nun aber, die Tradition und der Konsens der Kirchengeschichte gehört ja auch hinein. Nein, das Solus ist eigentlich eine Verwesentlichung, es ist nicht ein Ausstreichen. Es ist so wie das Doppelgebot der Liebe im Gehorsam und im Hören auf Gottes Wort ja nicht die Gebote ausschließt, sondern die Gebote bündelt und zusammenfasst. Eine Reduktion auf das Wesentliche, den Kanon von Schrift und Bekenntnis. Und wenn unserer Gemeinde das gelingt und der Geist es ihr gibt, dass sie das wieder ausstrahlen würde, dann würde sie aus ihrer Deformation und ihrer Lethargie fallen. Und das ist nicht nur eine Sache für die christliche Gemeinde, sondern es ist eine Sache, die die Welt verändert, die Europa verändert, die dieses Eigensein, dieses wir leben nur uns selber aufbrechen kann. Nein, wir leben nicht uns selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Fünftens, die Aktualität der Reformation liegt auch in der großartigen Neuformation des christlichen Unterrichts, der Unterweisung und des geistlichen Lebens. Wird oft übersehen. Luthers kleiner Katechismus, den man auswendig lernen musste bei dem theologischen Lehrer, bei dem ich gelernt habe, den man auswendig lernen sollte, auch als mündiger Christ. Der kleine Katechismus mit den Auslegungen der 10 Gebote, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Vaterunser, der beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl und dem Amt der Schlüssel der Beichte. Da ist ja ungeheuer viel darin enthalten. Das Leben vor Gott, die Anerkenntnis Gottes und das Leben aus Gott in den Geboten. Im apostolischen Glaubensbekenntnis im Grunde das Destillat der Heiligen Schrift. Wo man auch sagen muss, das ist letztlich der Scheidungspunkt. Glaubst du oder glaubst du nicht? Das ist auch der Punkt. Bekennst du dich oder bekennst du dich nicht? Lebst du daraus? Und viele Beliebigkeit, viele Dinge, mit denen wir uns scheinbar beschäftigen müssen, als Lehrmeinungen, Häresien, Vorstellungen, Synkretismen, sind letztlich erledigt, wenn man mit dem kleinen Katechismus in der Hand diese Dinge betrachtet. damit verbunden, wie man recht beten soll. Aus der Vollmacht Gottes. Die Vollmacht, die Gott seinem Sohn gegeben hat im Gebet, ist auch unsere Vollmacht im Vaterunser. Es ist ja keine Ermäßigung, dass ich Gott Vater nenne, sondern es ist die ungeheure Ermächtigung, dass ich Gottes Kind bin und dass dieses Gebet alles enthält. Und schließlich die Sakramente zu halten und zu brauchen und auch die Buße und Beichte zu üben, nicht als Sakrament, aber als Element unseres Glaubens. Die steht in Verbindung mit den Bekenntnisschriften. Es hat eine erstaunliche Konstanz und Stabilität und wenn man in die Texte geht, auch eine erstaunliche Kraft. Es werden heute wieder Katechismen geschrieben, weil die Jugend Orientierung sucht. Kaum ein Katechismus hat die Schlüssigkeit des Katechismus von Luther, in dem wirklich in einer Nussschale alles enthalten ist. Und da verbindet sich der Glaube als existenzieller Akt und der Glaube als Inhalt. Die Fides qua creditur und die Fides quae creditur, das muss zusammenwachsen, das muss zusammenkommen im Leben. Das Brennen, der existenzielle Glaube und auch der Glaube, der der Lehre folgt und der weiß, was er glaubt, der auch rechenschaftsfähig ist des Inhaltes seines Glaubens. Es ist eigentlich ein großer Hochmut, wenn wir unsere Gemeindeglieder in einem wabernden irgendwie Gefühls- und mit fernöstlichen und sonstigen Elementen sich bewegenden Sehnsuchtswust lassen. Wir schulden ihnen zu wissen, das ist unser Glaube und dem könnt ihr folgen. Man kann den auch zurückweisen, natürlich. Aber der Islamist wird von uns fordern, woraus lebt ihr? Und ich sagte das ja letztes Jahr schon hier, ich sehe es also mit großer Besorgnis, dass wir dann immer sagen, wenn wieder schreckliche Anschläge kommen und schreckliche Herausforderungen unserer Demokratie, unserer Welt, ja, wir halten an unseren Werten fest. Aber wenn die Frage ist, was unsere Werte sind, dann wird es sehr blank. Hier haben wir die Unterweisung, die für den Christenmenschen gilt und trägt. Nicht gestern nur und heute, sondern für alle Zeit, bis Christus wiederkommt. Eine Gemeinde, die begründet im Namen Jesu Christi und seines Wortes auftreten kann, die hat Vollmacht. Bernhard Rothen hat schon in seiner Dissertation vor 30 Jahren gezeigt, dass das Vertrauen zum Wort Gottes Unterweisung und christliches Leben trägt. Und dass dieses Vertrauen zum Wort Gottes, wie es die Reformation gibt, nicht wieder eingelöst worden ist seither. Die Schrift in ihrer Wahrheit und Klarheit trägt die Lehre. Und wir haben sie zu verstehen. Rothen war letzte Woche an meiner Hochschule und er hat das noch einmal sehr schön beleuchtet. Er hat gesagt, es ist eben zu schwach, wenn man wie Karl Barth und die dialektische Theologie sagt, die Schrift hat eine nur hinweisende Funktion. Es ist mehr. Es ist auch nicht nur der hinweisende Finger am Altar, am Isenheimer Altar, auf den Barth sich immer bezogen hat. Und es ist auch vielleicht zu schwach, wenn man die Verbalinspiration wie in der Chicago-Erklärung primär durch Autorität absichern möchte. Denn es ist die Verheißung der Schrift selber, in ihr und aus ihr als Gottes Wort. Rothen hat es so formuliert, und ich schließe mich dem vollständig an, er war ja auch letztes Jahr hier. Ein ungeheures Wunder ist die Heilige Schrift. Was die Wörter der Bibel bewirkt haben und bewirken, ist unfassbar viel und mehr als genug. Die Reformatoren haben übrigens auch darauf immer verwiesen, dass die Kirche nur durch das Wort zu regieren ist. Nur durch das Wort. Nicht durch Macht und Gewalt und auch nicht durch Meinung und Ungedeihlichkeit und Psychologie. Sechstens, eng damit verbunden, die Aktualität des geistlichen Lebens. Wie viel hat die Reformation hier gegeben und geschenkt? Ich sage das auch jetzt im Gedenken an den großen praktischen Theologen Manfred Seitz, der vor wenigen Wochen von uns gegangen ist und der das in seiner Weise mir als und vielen Generationen junger Erlanger Theologen weitergegeben hat. Das Stundengebet der Mönche hat Luther in den Alltag gebracht durch das Gebet der Hausgemeinde. Morgensegen und Abendsegen. Dazu kamen später aus dem Pietismus und der Erbauungsbewegung die Losungen aus Herrnhut. Die Macht des Gebetes trägt den Hausgottesdienst wie den Gemeindegottesdienst. Wenn du aber an den Sohn glaubst, So hast du Gott in seiner Verheißung gefangen, sagt Luther. Also machen wir uns diese Kraft des Gebetes mal klar. Gott bindet sich im Gebet, wenn er denn uns gibt, wie der Sohn beten kann. Er bindet sich im Gebet an uns. Unser Bitten bewirkt, es hat Macht und Kraft, auch wenn es uns vielleicht nach Gottes Wegen dahin führt, wohin wir gar nicht wollen. Dazu müssen wir bereit sein im Gebet. Hier haben die formulierten Gebete der Reformatoren eine wunderbare Kraft, mit Ernst des Herzens den Worten in gründlicher Andacht mit Begierde und Glaube Folgen tun. Und daraus kann auch das stille Gebet leben. Und natürlich die Schriftlesung. Gestalten wir bei allen Klagen über die Zeitläufte doch unser häusliches Leben, wie wir es auch führen, wieder nach Luthers Morgen- und Abendsegen, nach den Lesungen, nach den Herrnhuter-Losungen in einem stärkeren Maße. Manche tun es sicher, man kann es auch alleine tun. Gestalten wir sie und fragen wir uns, welche Kraft aus dem Gebet kommt. Da auch noch einmal Jochen Klepper, den ich ja, wie Sie wissen, sehr liebe. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Siebtens, das Wissen um die Sünde. Die Reformation hat gerade dieses Wissen in seiner Tiefe, seiner Existenzialität, seiner nicht durch billige Ablasshändel abzugeltenden Macht neu definiert. Die Sünde ist die Kehrseite der notwendigen Gnade Gottes. Luther wusste um die Macht der Sünde. Auch darum, dass das Böse nicht nur, wie die Philosophen oftmals sagen, nur privatio boni ist, also nur etwas, ein Weggegebensein des Guten, eine Negierung des Guten, sondern dass es wirklich eine eigene Kraft ist. Nicht eine Kraft im Letzten. Der Teufel ist nicht der große Gegenspieler bis zuletzt, aber er ist eine eigene Kraft. Und dieses anbrandende Böse, diese Macht der Sünde, müssen wir auch in uns selber wieder erkennen. Das ist so viel weiser und realistischer als die Abspaltungskonzeptionen der modernen Welt, die immer wieder in die Falle des Bösen tappen, im Namen des Guten, im Namen des Besten. Wie gut war der Sozialismus in jeder Gestalt? Wie gut waren die Verheißungen des Fortschritts? Wie verheißen uns heute die, die einen post- und transhumanen Übermenschen aus den Laboratorien von Google und Facebook versprechen, to make world a better place? Sie versprechen es mit einer Hoheit, als ob es die Sünde nicht gäbe. Die philosophische Interpretation des Christentums, Hegel, an den Günther Romo sehr angeschlossen hat, haben immer gesagt, wenn ich die Sünde nicht begreife, auch in mir selber begreife, wenn ich die Sünde nicht begreife, dann wird das ganze Heilshandeln Jesu Christi für mich sinnlos. Die Wegleugnung der Sünde ist ein gewisser Coup der Moderne, der aber eigentlich großen Schaden erweckt hat. Und Sie kennen die Anweisungen des Oberteufels an den Unterteufel von C.S. Lewis und viele andere Literatur, die damit arbeitet. Natürlich auch den großen Listfaktor des Feindes, der darin besteht, dass er uns suggeriert, es gebe ihn nicht. Aber seine Macht ist eben nur die äußerliche Macht. Deshalb hat Norbert Bolz zu Recht Sündenerkenntnis und Umkehr ein großes Kapitel seines Buches gewidmet und hat gesagt, das erinnere ihn als Philosophen an den Ausgang aus der platonischen Höhle, der auch aus Zwang und Notwendigkeit geschieht. Man kann in der Tat sagen, was Platon da visioniert hat, das ist im christlichen Glauben real geworden. Gott ist den Sünder nicht Feind, sagt Luther, sondern allein den Ungläubigen, das ist denen, die ihre Sünde nicht erkennen, klagen, noch Hilfe dagegen bei Gott suchen, sondern sich durch ihre Eigenvermessenheit selber zuvor reinigen, seiner Gnade nicht bedürfen und ihn nicht einen Gott sein lassen wollen, der jedermann gibt und nichts dafür nimmt. Und im Brief an Melanchthon am 1. August 1521 schreibt er, also sei Sünder und sündige du unerschrocken. Was auch immer dieses sündige Unerschrocken heißt, erkenne deine Sünde und erkenne es, dass du allein vor Gott Gnade findest. Das ist sowohl realistisch als auch der Würde des Menschen gemäß. Viele sagen ja nun, dass wir uns als Sünder bekennen, das verletzte menschliche Würde, ganz das Gegenteil. Wenn wir meinen, wir würden uns da selber herausziehen können, dann werden wir zu Karikaturen einer ja, zu diabolischen Homunculus-Figuren. Und wir suchen dann immer das Böse in Tribunalen bei anderen. Wir suchen das Böse im Außen. Die Vernichtungen anderer der Feinde kommt auch daraus. Achtens, die Denkweise Luthers. Luther ist im strengen Sinn kein Systematiker, wie es Thomas von Aquin war, Scholastiker waren. Er hat situativ gedacht und Situationen erklärt. Er hat unterschieden, weil er sah, dass in der Welt und in der Realität, ich werde das gleich bei der Zwei-Reiche-Lehre noch zeigen, in der Regel die Verwirrung und das Durcheinander-Gemischtsein bestehen. Deshalb ist die Unterscheidung so wichtig. Und er hat immer Spannungen thematisiert und Spannungen ausgehalten. Ich wage heute Abend in Rothenburg die These, dass es die klassische deutsche Philosophie von Kant bis Hegel und Heidegger nicht gegeben hätte ohne diese Gegenkraft der Begriffe. Und also die Engländer denken anders. Die Engländer wollen immer einen Common Sense haben und wollen dann eine Eindeutigkeit haben. Das ist alles schön und ehrenwert. Aber die Spannung des Lebens auch aushalten im Begriff Sünder und Gerechter, Gesetz und Evangelium, Deus Revelatus und Deus Absconditus. Diese Tiefe des Denkens und des Glaubens. Das ewige Bericht in die endliche Zeit hinein. Und das heißt, dass niemand in seiner Endlichkeit Gottes Geheimnis ganz ausschöpft. Da ist das unterscheidende und die Spannung festhaltende Denken ein großes Erbe. Luther wusste auch, dass alles Denken und Theologisieren unter der Sünde steht, unter dem Vorbehalt, wir sind Bettler, das ist wahr. Neuntens, die Zwei-Reiche-Lehre Luthers. Der Staat kann nicht theokratische Macht und höhere Legitimation für sich beanspruchen, wenn Gott selber der Herr ist. Und zugleich soll der Staat nicht rein säkular, laizistisch, wertneutral sein. Die Zwei-Reiche-Lehre zeigt uns, dass es ein Regiment Gottes zur Rechten gibt, in dem seine Gebote, seine Ordnung, im Sinne der Bergpredigt unmittelbar gelten. Und zwar dieses Reich zur Rechten für jeden Christen. Die monastische Theologie hatte gesagt, das gilt dann nur für die Mönche oder für die Kleriker, die höheren Ranges sind. Und die anderen leben so im Weltlauf dahin. Nein, jeder ist, ich hätte da wunderbare Zitate noch aus meinem heutigen Morgenvortrag in Basel, aber das erspare ich Ihnen. Luther sagt, das gilt uns allen und der Teufel verwehrt es uns oftmals zu erkennen. Und das Regiment zur Linken. Das heißt, dass der Christ nicht sich raushalten muss aus dem Streit der Welt, aus der Verantwortung für die Welt, aus den Ämtern. Das ist eine ganz große Ermächtigung, ein weltliches Mandat wahrzunehmen. Man muss aber wissen, dass das weltliche Mandat vorläufig ist, vorletztes und niemals letztes. Und diese beiden Regimenter dürfen nicht miteinander durchmischt sein. Sie können aber in ein und derselben Person und sollen in einer derselben Person geschehen. Der Soziologe und Philosoph Max Weber hat im 20. Jahrhundert daran angeschlossen mit seiner Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Die wäre nicht verstehbar ohne die Zwei-Reiche-Lehre. Der Gesinnungsethiker möchte unmittelbar schon eine Art himmlisches Leben auf Erden errichten. Der Gesinnungsethiker kann sich entweder zurückziehen in sein Kämmerlein, dann bewegt er gar nichts mehr, vielleicht noch in seine Kerngemeinde, oder er kann zum Gesinnungstäter werden, auch zum Gesinnungsterroristen. Der Verantwortungsethiker weiß, dass was wir tun oder nicht tun, wir auch schuldig werden und dass wir, ich sage es mal mit einem lutherschen Paradox, fröhlich schuldig werden in der Gewissheit der Gnade Gottes, wenn wir das in rechter Verantwortung und Sorgfalt tun. Deshalb hat Luther auch an den weltlichen Herrscher sehr weltliche Ansprüche gestellt. Er hat gesagt, er soll sachgemäß, er soll kenntnisreich und er soll nach Möglichkeit in der Demut, dass er die Obrigkeit vor Gott Untrigkeit ist. Die Obrigkeit ist vor Gott Untrigkeit. Er soll in dieser Demut regieren. Er muss nicht ein Heiliger sein. Und vor allem soll er keinen Heiligen heucheln. Das heißt aber eben auch, dass der Glaube und die Kirche ihr Mandat hat aus dem Reich rechter Hand. Und dass es nicht angeht, dieses Reich und Regiment moralistisch in einer falschen Moralität und teilweise auch parteipolitisch zu funktionalisieren. In den meisten Äußerungen von kirchlichen Obrigkeiten des Mainstreams gibt glücklicherweise sehr bemerkenswerte Gegenkräfte, hat man die Zwei-Reiche-Lehre im Grunde heute verletzt. Man macht eine moralistische Politik, einen politischen Moralismus und man hat eine neue rot-grüne Allianz zwischen Thron und Altar, die mit der Reformation nichts zu tun hat. Auch Inszenierungen, das hohe, ich sage Ihnen das jetzt sehr subjektiv, dass hohe Kirchentagsfunktionäre unmittelbar in Parteifunktionsämter wechseln, ohne einen Anstandsmonat oder in Stiftungen der Grünen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist das jetzt? Ist das jetzt noch neuprotestantisches Evangelium? Evangelium ist es eigentlich gar nicht. Oder ist das jetzt schon grünes Parteiprogramm? Das ist im Grunde ein Skandalon und wir sollten uns auch hier auf die zweireiche Lehre berufen. Jeder bleibe in der Berufung, in der berufen wurde, so lehrt Luther mit dem 1. Korintherbrief 7,20. Das bedeutet, in der Spannung zu leben, in einer geregelten Weltlichkeit unter Gottes Ordnung, in der die Werke ihren Sinn haben. Gute, fromme Werke, so hat es Luther prägnant formuliert, machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Die Zwei-Reiche-Lehre ist keine Lehre für Fürstenknechte. Sie ist vielmehr eine Widerstandskraft gegen die Anmaßungen der Mächte dieser Welt, über das Letzte zu bestimmen. Und Luther hat sie eingezeichnet in die Drei-Stände-Lehre. Ist auch sehr wichtig. Oswald Bayer hat jüngst darauf hingewiesen, dass die Drei-Stände-Lehre im Grunde der Schlüssel ist für die Zwei-Reiche-Lehre. Die Drei-Stände, der erste Stand, der in der Kirche fortlebt, der schon im Paradies bestand, Gottes Ordnung in der Welt. Der zweite Stand, das Haus, das durch den Sündenfall hindurchgeht in unsere Welt hinein. Und erst der dritte Stand, der Notstand durch den gefallenen Menschen in der Politik. In dieser Ordnung Gottes, da wird also Ordnungen Gottes konkret, muss sich dann das Regiment rechter und linker Hand bewähren. Zehntens. Aktuell für das Leben eines jeden Christenmenschen ist nicht nur das Ringen mit Gott, die Anfechtung, sondern auch die Fröhlichkeit, der christliche Humor, die Befreiungskraft. Wenn man Luthers Musik und seine Lieder, dann Paul Gerhardt nimmt, dann hat man eine Tonart dieser Befreiung, natürlich auch Bachs Kompositionen, die tief in das Evangelische hineingingen. Das Erbauende und die Lehre gehen in der Kunst und Musik dieses evangelischen Erbes in wunderbarer Weise ineinander über. Und es wäre eine große Sache, wenn das wieder leben würde unter uns und wenn auch unter evangelikalen Christen in verstärktem Maße nicht irgendwelche Pop- und Rockarts und künstliche Texte, sondern diese Verbindung von Lehre, Erbauung und Schönheit wieder wachsen würden. Das ist etwas ganz Großartiges. Also die Lieder Luthers haben der Seele Schwingen gegeben, der Seele, die halt fliegt im menschlichen Leben, wenn sie liebt, wenn sie einen Menschen liebt, aber die auch fliegt, wenn sie Gott zum Lob singen darf und gerade wenn sie das aus der Not heraus tut. Elftens, die Freiheit ist hochaktuell. Freiheit ist keine Eigenschaft, das lehrt Luther, sondern sie ist uns durch Jesus Christus geschenkt. Und diese Freiheit macht dienstbar aus Liebe. Dass dem Menschen ein freier Wille nicht in Bezug auf die Dinge eingeräumt sei, die höher sind als er, sondern in Bezug auf das, was niedriger ist als er, so sei er frei, so hat Luther das auch sehr nüchtern gesagt, Kühe zu melken, das Haus zu bauen. So können wir natürlich von Freiheit reden. Aber wenn wir in der Tiefe nach Freiheit fragen, dann sehen wir, der Mensch wird geritten, so oder so, von Gott oder Teufel. Die Stelle wird besetzt. Wenn sie nicht von Gott besetzt wird, dann wird sie anders besetzt. Und wenn wir sie von Gott in Christus besetzen lassen, dann haben wir die Freiheit, die wirklich eine ungeheure Freiheit des Lebens, der Lebensgestaltung erbringt. Dann ist der Mensch nicht mehr Produkt einer Evolution oder Produkt von Einflüssen, wie es die großen Lehren und Irrlehren der Moderne sagten, sondern er gewinnt seine Verantwortung aus dem freigesprochen Sein. Aus der Gratia Präveniens kommt ihm die eigentliche Freiheit zu, die lässt ihn dienstbar sein. Dass im christlichen Leben Dienen eine hohe Tugend ist, ist ja nicht selbstverständlich für die Welt, auch heute nicht, aber sie lässt ihn auch die Welt gestalten. Diese Freiheit kommt von Gott her. Sie macht das endliche Wesen Mensch fröhlich, trägt es in all seiner Unzulänglichkeit. Und zwölftens, die Theologie des Kreuzes, die zur Theologie des Glaubens wird, zur Theologie der Auferstehung, der Hoffnung. Luther hat in der Heidelberger Disputation betont, dass nur die Kreuzestheologie die Dinge so sieht, wie sie in Wahrheit sind. Eine billige Gnadentheologie verfälscht. Auch heute mögen manche vom Opfer nichts mehr hören, haben Christen verschiedener Couleur Schwierigkeiten, unter dem Kreuz das Signum ihres Heils zu sehen. Träumen junge Menschen von einem Christus Victor, der nicht gelitten hat und nicht in den Tod gegangen ist. Lasst uns von der Reformation her diesen Irrlehren klar entgegentreten. Das Kreuz, das Stein des Anstoßes war seit Anfang. Skandalon und Moria, Ärgernis und Torheit. Es bleibt bis zum Ende der Zeit das Zeichen der Errettung und Befreiung. Diese Umpolung, diese Verwandlung ist das Erstaunlichste des christlichen Glaubens. Sie trägt der Welt eigentlich eine ganz neue Logik, eine ganz neue Dimension ein. Meine Damen und Herren, es sind keine zufälligen und keine kontingenten Aktualisierungen, die ich versucht habe, in diesen 12 Punkten zu fassen, sondern sie gehen tief in unseren Glauben hinein, sie gehen tief auch in das ein, was unsere Welt hat und was unsere Welt braucht. Ich möchte in der ersten Nachbemerkung kurz bedenken, was uns von dem Glauben der Reformatoren trennt und von ihrem Denken trennt. Es trennen uns Jahrhunderte, die zu einer Selbstsäkularisierung des Glaubens geführt haben, einer Moralisierung, einer Verdünnung zu einer Gefühlsreligion, gefühlsschlechthiniger Abhängigkeit bei Schleiermacher, die letztlich die Wüste kennt und irgendwie die Sehnsucht der Wüste, aber nicht das, was lebendig macht, nicht den Regen, die Viva Vox Dei, die großen Flüsse. Also ich habe auch in den letzten Wochen wieder sehr viel in Luther gelesen, auch nicht nur akademisch gelesen. Und mir ist aufgefallen, wie stark diese Wassersymbolen bei ihm sind. Wie ein großer Strom ist der Glaube, der das dürre Land blühen lässt. Es ist eine Tragödie des Protestantismus, die Luther nicht anzulasten ist, dass sie auf dem Weg einer halben Aufklärung, eine Adaption der säkularen Aufklärung stehen geblieben ist und letztlich zu den großen Fragen nichts mehr zu sagen hat. Ich bereite gerade eine Buchpublikation vor, die diesen Fragen nachgehen wird, die sich vor diesem Hintergrund auseinandersetzen wird mit einigen Zentrallehren der letzten 300, 400 Jahre, der historischen Kritik, den Philosophien der Aufklärung, der Moralisierung, dem Evolutionismus, dem Marxismus und dem, was davon weiter wird. Ich halte das für wichtig, dass man sich diese trojanischen Pferde in der Stadt Gottes mal im Einzelnen klar macht. Das wird also nächstes Jahr auch hier zum Verkaufen stehen. Wir sollten bei dieser halben Aufklärung nicht stehen bleiben, sondern wir sollten uns wirklich neu erleuchten und erhellen lassen vom Wort Gottes in unserer modernen Welt. Diese halbe Aufklärung, das haben sogar Adorno und Horkheimer sehr klar gesehen, führt in eine Dialektik der Aufklärung. Sie führt eigentlich in die Nacht der Aufklärung. Nur wer von Gottes Offenbarung, von seinem Gesehen und Erkanntsein von Gott her seine Vernunft lenken lässt, der kommt in eine wirkliche Zukunft. Eine Zukunft, die aus der Ewigkeit kommt und nicht aus der Zeitlichkeit. Natürlich trennt uns menschlich gesprochen von der Reformation die Veränderung der Welt, die nicht mehr ständisch ist, die heute in einer neuen Weise global ist. Ich möchte auch hier eine Prognose und eine These wagen. Die Reformatoren haben so stark aus dem Geist Gottes gelebt und gewirkt in ihrem Besten, dass der Zeitenabstand eigentlich durch den Heiligen Geist überbrückt werden kann. Insofern ist die Reformation nicht nur ein historisches Faktum, sondern sie ist ein Besitz für alle Zeit. So hat der alte Historiker Thukydides bei den Griechen als Kthema Esae, als Besitz für alle Zeit, die Wahrheit beschrieben. Ein Besitz für alle Zeit. Vertrauen wir uns mit ihnen, dem Geist Gottes an und betrachten wir aus diesem Wissen unsere Zeit neu. Gleichwohl ist das reformatorische Handeln und Wirken, wir wissen es, nicht frei von Sünde und Schuld. Es ist selber nicht unmittelbar Gottes Wort, sondern es ist Menschenwort. Luther hat geirrt in seinen späten Schriften über die Juden. Er hat auch geirrt im Politischen. Aber wir müssen die Bilanz im Ganzen sehen und wir müssen sehen, wie er sich selber unter Gottes Gericht gestellt hat. Zweite Nachbewirkung, dass der Faden der reformatorischen Erkenntnis, der Verbindung zur Heiligen Schrift nicht abreißt, das zeigt uns sehr schön auch die Folge von Jubiläen, die auf dieser Tagung diskutiert wurden. Es ist ja, sind die Kerndaten 1517, 1917, 1967. Hermann Betzel, der in seiner Weise diesen Glauben theologisch und auch diakonisch weitertrug, die kirchliche Sammlung, die die Erosionen und Deformationen aufzunehmen versucht hat, 50 Jahre alt ist jetzt, so alt wie ich selber und immer noch frisch, dass wir uns in all dem nicht verkämpfen, dass es das Evangelium ist, das uns leitet und nicht Revanchismus und Ranküne, das ist gut und das steht im Geist der Reformation. So gehört auch unser viel bescheideneres Tun und Hoffen gegenüber dem der Reformatoren, unser Stückwerk und Flickwerkwissen mit hinein in den großen Zusammenhang des Weges der Gemeinde Jesu Christi durch die Zeit. In ihm sind wir mit Luther und der Reformation verbunden. Das ist ein großes Kapital, nicht nur mit den Zeitgeistern verbunden zu sein. Und wir sind vor allem mit dem verbunden, der der Grund ist, außer dem kein anderer Grund gelegt werden kann, dem, der da ist, der da war und der da kommt und an den Sie glaubten und an den auch wir glauben mögen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld. Applaus